Deutschlandfunk Interview.
Menschen ohne Bleiberecht konsequenter abschieben, schneller abschieben. Dazu hat das Bundeskabinett letzte Woche Gesetzesänderungen beschlossen. Das gelingt aber nur, wenn die Herkunftsstaaten auch bereit sind, die abgelehnten Asylbewerber zurückzunehmen. Hier rührt die Bundesregierung gerade kräftig die Werbetrommel. Kanzler Scholz war etwa gerade in Namibia und pochte auf die Rücknahme von Geflüchteten, während Innenministerin Faeser, SPD, und der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen Stamp, FDP, in Marokko dazu unterwegs waren. Was bewirken künftige Migrationsabkommen mit Herkunftsländern wirklich, um die Zahl der geflüchteten Menschen in Deutschland zu begrenzen? Dazu habe ich heute früh mit Jochen Oltmar gesprochen, ein Interview aufgezeichnet. Er ist Professor am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Ich habe ihn gefragt, was ist diese erste Absichtserklärung mit Marokko wert?
Ja, also ich denke, was man sehen kann im Kontext solcher Gespräche ist, dass es ein, wie soll man es formulieren, mühseliges Geschäft ist gewissermaßen. Sie haben es betont, es geht hier um Verhandlungen, die mit einer Absichtserklärung endeten. Und zwar ja mit einer Absichtserklärung, die darauf verweisen, dass es ein Rücknahmeübereinkommen mit Marokko schon 1998, also vor 25 Jahren gegeben hat. Das heißt, es geht erstmal darum, gewissermaßen dieses Abkommen von 1998, überhaupt in Kraft zu setzen, in Wirkung zu setzen gewissermaßen. Und das zeigt eben Vorstellungen, die immer wieder umgehen im Kontext solcher Vertragsverhandlungen oder Verträge. Europäische Staaten seien gewissermaßen in der Situation, Hegemonen zu sein und solche Beratungen oder Verhandlungen zu bestimmen, die gehen völlig fehl.
Sie haben es gerade gesagt, die marokkanische Regierung hat in den vergangenen Jahren wenig Interesse gezeigt, ausreisepflichtige Landsleute zurückzunehmen. Und dieses Rückführungsabkommen, das besteht eigentlich ja schon seit 25 Jahren. Warum sollte sich das denn jetzt ändern?
Ja, das kommt am Ende sicherlich sehr stark darauf an, was im Kontext dieser Gespräche geboten worden ist. Also das Bundesinnenministerium hat ja von Beginn an in der vergangenen Woche schon in der Regierungspressekonferenz deutlich gemacht, dass es nicht viel sagen und nicht viel reden will über die Frage, was geboten wird, wie diese Verhandlungen überhaupt laufen sollen, vor dem Hintergrund eben diffiziler Gespräche. Und bei diesen ganzen Abkommen, die wir in diesem Zusammenhang kennen, ob es eben solche Rückübernahmeabkommen sind oder überhaupt Migrationsverträge im weitesten Sinne, gilt es sehr genau zu schauen, was man dem jeweiligen Partner, Vertragspartner, potenziellen Vertragspartner bieten kann. Also geht es nur um Geld gewissermaßen, Entwicklungshilfe etwa, das ist etwas, was Marokko interessiert, aber es steht zu erwarten oder es dürfte so sein, dass in diesem Zusammenhang wesentlich weitergehende Perspektiven auch im Raum standen.
Ja, und damit Deutschland nicht als Hegemon auftritt, wie Sie es vorhin erwähnten, damit es eine Kooperation auf Augenhöhe wird, wie es Ministerin Faeser ja auch betonte, was müsste sie dafür genauer bieten? Sie sprachen gerade von Entwicklungshilfe, aber was müsste eigentlich dann noch als Anreiz kommen?
Ja, also wie gesagt, wir wissen es nicht, wir können spekulieren, wir können beispielsweise sehen, was im Kontext der Gespräche Marokkos mit Spanien im vergangenen und vorvergangenen Jahr geboten worden ist. Da geht es dann am Ende sicherlich um neben diesen direkten Geldzahlungen Verknüpfungen mit Entwicklungshilfe. Es geht um beispielsweise eben auch Investitionen aus der deutschen Wirtschaft und es geht wahrscheinlich in diesem Zusammenhang eben auch um politische Zugeständnisse und ein wesentliches politisches Zugeständnis ist eben, dass die Bundesrepublik, dass vielleicht in anderen Abkommen die Europäische Union die Herrschaft Marokkos über die Westsahara dann am Ende anerkennt. Die Westsahara ist ja seit 1976 von Marokko annektiert. Das ist, wenn man so will, eine Art Kolonialkonflikt, der da läuft. Und bislang war eben die bundesdeutsche Regierung in diesem Zusammenhang sehr zurückhaltend, hat diese Herrschaft nicht anerkannt, hat sich auch gerade im vergangenen Jahr nochmal positioniert und darauf hingewiesen, dass die Vereinten Nationen hier in eine Verhandlung eintreten.
Aber wenn Deutschland das anerkennen würde, dass Marokko die Westsahara annektiert hat, dann wäre das ja schon ein ganz schön hoher Preis für ein solches geplantes Migrationsabkommen.
Genau, das wäre ein hoher politischer Preis. Man müsste von der alten Position abweichen, aber Spanien beispielsweise, die spanische Regierung hat genau das getan. und auch in diesem Zusammenhang einen Politikwechsel entwickelt, weil Marokko im Kontext eben von Migration nicht nur als Herkunftsland, sondern vor allen Dingen als Transitland in Nordafrika eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Wir reden im Moment ja nur, in Anführungszeichen, über Rücknahme von marokkanischen Staatsangehörigen. Aber das Ziel von Migrationsabkommen geht ja durchaus weiter, nämlich am Ende auch Transitländer dazu zu bringen, dass Menschen, die aus anderen Ländern, also in diesem Fall aus Westafrika beispielsweise, über Marokko, über das Mittelmeer Richtung Europa gekommen sind, dass die auch zurückgenommen werden. Und da sieht man gewissermaßen, wenn man über diese weitaus größere Dimension des Torwächters Europas spricht, dann werden die Kosten in diesem Zusammenhang noch deutlich höher sein.
Und ist es denn überhaupt realistisch, dass es zu so einem Migrationsabkommen kommt, wo Marokko dann wirklich Torwächter Europas wird, wie Sie es gerade sagen? Ist das realistisch?
Naja, also zumindest gibt es ja diese Idee seit vielen Jahren, das ist in der Diskussion, letztlich seit Jahrzehnten, in der Diskussion schon lange, und wir haben im Kontext der Debatten jetzt zuletzt in Hinsicht auf Tunesien beispielsweise ja genau so ein Verhandlungsziel von Europäischer Union auch erlebt. Wir kennen diese Kontexte im Zusammenhang der Diskussion um Libyen beispielsweise. Also es ist immer wieder explizit in der politischen Diskussion.
Weil Sie gerade das Beispiel Tunesien angesprochen haben, das ist ja eher ein Negativbeispiel, ein umstrittenes Beispiel für ein Migrationsabkommen. Das war ein Deal zwischen der EU und Tunesien, geschlossen jetzt im Sommer. Die EU hatte 1 Milliarde Euro in Aussicht gestellt, damit Tunesien Fluchtwillige daran hindert, nach Europa überzusetzen. Der tunesische Präsident torpediert das Abkommen. Er sagt öffentlich, er wolle keine Almosen. Und wir hören immer wieder von Flüchtlingen, die in der Wüste ausgesetzt und drangsaliert werden. Wie verlässlich können also solche Abkommen mit autoritär geführten Staaten überhaupt sein?
Ja, also man sieht ja in diesem Zusammenhang Tunesien, dass die Transitländer in Nordafrika vielleicht nicht am längeren Hebel sitzen, aber an einem langen Hebel gewissermaßen sitzen. Und das gilt es in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Und man muss ja auch sich vor Augen führen, die politischen Diskussionen in diesem Kontext gehen ja in Europa beispielsweise schon weiter. Also wenn ich lese, dass beispielsweise der NRW-Ministerpräsident gestern nochmal hingewiesen hat darauf, dass zunehmend stärker Asylverfahren außerhalb der Grenzen Europas durchgeführt werden sollen, auch keine neue Forderung, gibt es seit 2 Jahrzehnten schon, dann bedeutet das, man muss ja noch stärker auf solche Länder zugehen.
Obwohl sie autoritär geführt sind und eigentlich oft auch nicht verlässlich.
Ja, obwohl sie autoritär regiert werden, alles andere als lupenreine Demokratien sind, sich wenig um Rechtsstaatlichkeit kümmern, Menschenrechte nur sehr begrenzt in ganz konkret bei solchen Zusammenhängen in Anschlag bringen. Ja, das sind alles Aspekte, die mitbedacht werden müssen. Und das ist ein Teil gewissermaßen des politischen Preises, der in diesem Kontext zu zahlen ist.
Aber es gab ja auch den EU-Türkei-Deal 2016 geschlossen. Das hat erstmal funktioniert. Die Türkei hat Migranten zurückgenommen. Erdogan hat trotzdem das Abkommen oft als Druckmittel gegen die EU eingesetzt, um es dann 2020 aufzukündigen. Vor diesem Hintergrund, wie verhindert man, dass so etwas nicht noch einmal passiert?
Ja, wie gesagt, es ist ein überaus mühseliges Geschäft. Verhindern wird man es nicht können. Es hängt am Ende davon ab, wie man ganz konkret am Ende diese Gegenleistungen gewissermaßen formuliert. Es muss so sein, dass beide Seiten in diesem Zusammenhang den Eindruck haben, es ist ein Abkommen, das funktioniert. Wir haben etwas davon, weniger Menschen, die übers Mittelmeer kommen, mehr Menschen, die abgeschoben werden können auf der einen Seite, und auf der anderen Seite politische Forderungen werden umgesetzt, finanzielle Forderungen werden umgesetzt, und vielleicht, das ist ja eine Perspektive, die in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert worden ist, gibt es auch mehr Migrationsmöglichkeiten, in diesem Fall beispielsweise von marokkanischen Staatsangehörigen. Das ist ja ein Element der Diskussion, das nicht ganz unwichtig ist, nämlich zu sagen, wir haben in der Bundesrepublik, in der Europäischen Union zunehmend Fachkräftemangel, wir wollen anwerben. Und wir verbinden diese Anwerbung mit eben dann am Ende ganz konkreten Abkommen, Anwerbeabkommen gewissermaßen, die einhergehen müssen mit solchen Vorstellungen über Rücknahme bzw. Torwächterfunktionen.
Aber Herr Oltmar, Marokko hat zum Beispiel schon angekündigt, Ingenieure und Ärzte, gut ausgebildet, die brauchen wir selber im Land. Also sprich, das ist noch nicht so ganz klar, wie offen die jetzt auch sind für Arbeitsmigration. Abschließend, wovon gehen Sie aus? Helfen Migrationsabkommen, Rückführungsabkommen, um Migration bei uns zu begrenzen, oder helfen sie so gar nicht?
Also in einem geringen Maße können sie eine Wirkung entfalten, aber der Aufwand, um dieses geringe Niveau zu haben und zu halten, ist ausgesprochen hoch.
Sagt an dieser Stelle ziemlich klar Jochen Oltmar, Professor am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank.